durch den Glauben. Und dieses Gerettetsein ist nicht aus euch. Das Gerettetsein ist Gottes Gabe. Warum? Weil Gott jedem die Gabe schenkt, die Gabe des Heils schenkt, der an ihn glaubt. Das Mittel, wodurch man gerettet wird, ist der Glaube. Und dann gibt Gott das Heil, die Rettung. Und dieses Gerettetsein ist nicht aus euch. Also nicht, hier steht nicht, dieser Glaube ist nicht aus euch. Der Glaube war das Mittel. Der Glaube war geboten worden von Gott. Also der Mensch muss glauben. Und Gott hilft dem Menschen natürlich zu glauben. Er will ihn ja dahin bringen, dass er glaubt. Aber das eigentliche Glauben selbst bewirkt Gott nicht. Das steht nicht in der Bibel. Im Philipperbrief wird oft angeführt, Philipper 1, Vers 27, wird oft angeführt, da steht doch klar, nein, nicht 27, wo war das jetzt? 29, Philipper 1, Vers 29, wird oft angeführt, euch ist, euch nichts einschüchtern lässt von den Gegnern, was ihnen ein Anzeichen des Verderbens ist, und das von Gott, weil es euch in Gnade geschenkt wurde für Christus, nicht nur das Glauben an ihn, sondern auch das Leiden für ihn. Was hier gesagt werden soll, ist, Leiden für Christus ist ein Geschenk, ein Vorrecht, das einem von Gott geschenkt wird. Und Gemeinschaft mit den Leiden Christi sind das Ziel des Paulus. Paulus freut sich, sein Leben für Christus hingeben zu dürfen. Und dann sagt er in diesem Zusammenhang, euch ist es in Gnade geschenkt worden für Christus, nicht nur das Glauben, sondern auch das Leiden. Hier geht es um das Vorrecht. Ja? Also es ist ein Vorrecht, an Christus glauben zu dürfen und sogar für ihn leiden zu dürfen. Also es geht hier um göttliche Führung. Gottes Führung, wenn Gott so führt, dass man ins Leiden hineinkommt, dann ist es ein Vorrecht. Wie Gott einem ins Leiden hineinführt, das wird hier nicht gesagt. Und auch wie es dazu kommt, dass ein Mensch glaubt, wird hier nicht gesagt. Es wird nur betont, dass es ein Vorrecht ist, das einem geschenkt wird, dass man an Jesus Christus glauben darf. Ja? Jeder Mensch, der gläubig ist, weiß, dass es ein Vorrecht ist, an Christus glauben zu dürfen. Damit wird aber nicht gesagt, dass der Glaube von Christus bewirkt wird. Verstehen wir den Unterschied? Das ist ein Unterschied, oder? Die Tatsache, dass ich an Christus glauben darf und was ich damit alles bekomme, das ist alles wunderbar und das ist wirklich was Schönes, ein großes Vorrecht und ein Geschenk. Aber wie es dazu kam, dass ich jetzt das alles habe, ja, da hat Gott an mir gewirkt und ich musste auch etwas tun. Das ist beides, da wirkt etwas zusammen. Göttliches Wirken und menschliche Antwort. Gott spielt einem den Ball zu, und der Mensch muss jetzt etwas tun. Also auch diese Stelle kann nicht angeführt werden. Die Stelle sagt nicht, dass Gott alles tut, dass der Mensch gläubig wird. Von daher, die Schrift lehrt ganz klar, der Mensch, es gibt eine menschliche Seite, der Mensch muss etwas tun, es gibt eine göttliche Seite. Von Gott geht alles aus. Er ist immer der anfängt, der Initiator, das ist klar. Aber dann muss der Mensch reagieren auf das Wirken Gottes. Und wenn er nicht reagiert, dann bleibt er ungläubig. Und dann ist nicht der Mensch, dann ist nicht Gott schuldig, dass er ungläubig bleibt. Dann ist der Mensch, wird dann zur Verantwortung gezogen für seinen Unglauben. Dann ist nämlich der Unglaube ein Ungehorsam. Im Hebräer 4 steht das. Hebräer 4, Vers 1. Fürchten wir uns also, damit nicht etwa während eine Verheißung in seine Ruhe einzugehen noch ausständig ist, jemand von euch als zurückgeblieben erscheine, denn auch uns ist gute Botschaft gesagt worden, gleich wie jenen. Jedoch nützte das gehörte Wort jenen nicht, da es bei den Hörern nicht mit dem Glauben vermengt worden war. Hier ist das Problem. Das Wort hat nichts genützt, weil sie es nicht mit Glauben vermischten. Denn wir, die wir glauben, gehen in die Ruhe ein. Und Kapitel 3 am Ende. Welchen hat er geschworen, sie würden nicht in seine Ruhe eingehen, wenn ich denen, die ungehorsam waren. Und da steht im Griechischen das Wort im Unglauben ungehorsam oder durch Unglauben ungehorsam. Also im Griechischen heißt es apeitheo. A heißt nicht und peitheo heißt glauben und gehorsam sein. Also sie haben sich geweigert zu glauben. Da ist es. Schlachter übersetzt recht gut. Sie haben sich geweigert zu glauben. Elberfelder, sie waren ungehorsam gewesen. Das Wort heißt beides. Ungehorsam, ungläubig sein. Während man ungläubig ist, ist man ungehorsam. Denn die Tatsache, dass jemand nicht zum Glauben kommen will, nennt die Bibel ungehorsam. Der Mensch ist also aufgerufen zu gehorchen, auf das Wort Gottes einzugehen, auf das Werben Gottes einzugehen. Folgedessen ist die Lehre, dass man sagt, der Glaube ist von Gott gewirkt, ist nicht richtig. Es ist natürlich, dass Gott hilft und initiiert und hinführt zu einem Entscheidungspunkt, aber das Glauben selber ist eine Verantwortung des Menschen. Das war diese eine Frage. Dann gehen wir zurück zu 1. Timotheus 2, wir waren bei Vers 7 stehen geblieben. Oder vielleicht ganz kurz, sind da Fragen offen auf dem Gebiet? Ja, bitte.
Kurz Epheser Kapitel 6, 23, da heißt es dann Frieden den Brüdern und Liebe mit Glauben von Gott. Und welchen Glauben ist denn hier gemeint an der Stelle?
Epheser 6, 23. Welcher Glaube ist dort gemeint? Friede den Brüdern und Liebe mit Glauben von Gott dem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Er wünscht, ist ein Gebetswunsch wieder, so ein Schlussgruß. Er wünscht den Brüdern und betet dafür natürlich auch. Er wünscht den Brüdern Friede und Liebe mit Glauben. Also in Verbindung mit Glauben, mit Vertrauen, wünscht er, dass sie Friede und Liebe haben. Er weiß, dass Friede und Liebe in Verbindung mit Glauben stehen müssen, dass man sie nicht anders bekommen kann. Deshalb wünscht er ihnen das, Friede und Liebe mit Glauben. Das alles, nämlich Friede und Liebe, verbunden mit Glauben, kommt von Gott. Die Quelle dafür ist Gott, der Vater, und Jesus Christus, der Herr. Ja, das dürfen wir schon. Wir dürfen einander wünschen, dass Frucht dieses Glaubens da ist, Friede und Liebe mit Glauben verbunden. Aber die Stelle sagt jetzt nicht, dass Gott den Glauben in den Menschen bewirkt, oder? Natürlich ist es Gott, der unseren Glauben auch stärkt, mehre uns den Glauben, also der auch mehrt den Glauben. Aber die Entscheidung zum Glauben hin, dass die Entscheidung, ja, ich vertraue mich Jesus Christus an und ich vertraue ihm jetzt. Also das grundsätzliche Glauben, da muss der Mensch diese Entscheidung treffen. Die kann Gott ihm nicht abnehmen. Also, wenn der Mensch gläubig ist, wie diese Leute hier, oder? Das sind ja alles Christen, an die er schreibt. Denen wünscht er Friede und Liebe mit Glauben. Das ist durchaus richtig und das sollten wir auch. Ja? In dem Sinne, dass also der Glaube gestärkt wird und als Frucht des Glaubens soll Friede und Liebe hervorgehen. Er sagt nicht Friede, ich wünsche, dass Gott in euch Glauben bewirkt, sodass ihr gläubig werdet. Das wäre nicht sinnvoll, denn die sind schon Christen. Oder? So, ja, bitte. Hebräer 12, Vers 3, Vers 2. Hebräer 12, Vers 2. Hinwegsehen auf Jesus, des Glaubens Anführer und Vollender. Welcher Glaube hier gemeint ist, ich denke, es geht grundsätzlich. Es geht hier nicht um jeden Einzelnen persönlich. Das heißt, grundsätzlich das Thema in 1. Korinther, in Hebräer 11 ist ja der Glaube. Was ist der Glaube? Und dann sehen wir viele Beispiele des Glaubens Vorbilder, Glaubensvorbilder. Und zum Schluss kommt das größte Glaubensvorbild von allen, nämlich Jesus. Jesus, der hat nämlich angefangen, er ist der Anführer, was den Glauben betrifft, und er ist der Vollender. Das heißt, er hat angefangen und er hat vollendet. Und als einer, der vollendet hat, hat er sich ja dann zu Rechten Gottes gesetzt. Also er hat für die Freude, die vor ihm lag, das Kreuz erduldet. Dazu war Glaube nötig. Und ob der Glaube nötig war. Er hat die Schande verachtet und er setzte sich zu Rechten des Thrones Gottes. Also er hat durchgehalten. Jesus Christus hat durchgehalten, Vers 3, betrachtet den, der ein so großes Widersprechen von Sünden gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet. Worin ermüdet? Im Glauben natürlich. Damit ihr nicht ermüdet und dabei in euren Seelen ermattet, innerlich, glaubensmäßig ermattet. Wir sollen nicht ermatten im Glauben und nicht ermüden und sollen aufschauen auf das große Vorbild und auf den Anführer und Vollender des Glaubens. Der hat angefangen, der hat vollendet, der hat alles zu Ende geführt. Und dann hat er sich auf den Thron setzen dürfen. Und er hat auf diese Freude hat er geschaut, auf die Freude, die vor ihm lag. Hier ist ja Praxis angesprochen, das praktische Glaubensleben. Er sagt, schaut auf Jesus, schaut auf die Leute im Alten Testament, die haben auch durchgehalten. Schaut auf Jesus, der hat auch durchgehalten. Wie hat er durchgehalten? Durch Glauben. In dem Sinne ist er Anführer und Vollender des Glaubens. Es steht hier nicht geschrieben, dass Jesus in jedem einzelnen Gläubigen der Anführer und Vollender ist, obwohl das eigentlich auch stimmen würde. Denn Jesus Christus hat auch in uns angefangen und Jesus Christus ist es auch, der in uns vollendet. Das stimmt ja auch. Aber ich denke, dass der Zusammenhang hier ist das Vorbild des Herrn Jesus selber. Er als der, der angefangen hat und der vollendet hat. Aber das andere stimmt auch. Jesus Christus initiiert. Er beginnt in uns. Ja? Er beginnt. Aber wir müssen mitmachen. Wenn wir nicht mitmachen, werden wir nicht gläubig. Wenn der Herr um uns wirbt, wenn der Herr uns seine Größe vor Augen führt, wenn der Herr unsere Sünde vor Augen führt, dann ist das sein Wirken des Geistes. Und dann stellt er uns das vor Augen, was wir zu tun haben. Jetzt müssen aber wir beginnen. Das heißt, oder wir müssen reagieren. So, wir müssen reagieren auf das Wirken Gottes, auf das Wirken des Heiligen Geistes. Und nachher, nachdem wir begonnen haben, müssen wir auch dabei bleiben. Das ist das Nächste. Wir müssen, obwohl Jesus ist, der vollendet, das Werk, das er angefangen hat, das wird er auch vollenden. Natürlich wird er das vollenden. Aber bitte in demjenigen, der ihm vertraut. In demjenigen vollendet er das Werk. Wir sind nicht willenlose Geschöpfe und er sagt, ihr seid wie eine Maschine und ich hab sie eingestellt und ich stelle sie wieder ab. Oder ich mache sie dann, also ich mache das bis zum Schluss, ja, ich bringe das bis zum Schluss. Nein, der Mensch, es geht um eine Beziehung und die Beziehung muss aufrechterhalten werden, die Beziehung des Vertrauens. Das ist wie in einer Ehe. Wie entsteht eine Ehe? Der Schlüssel für eine Ehe ist das Vertrauen. Wie kommt es zu einer Ehebeziehung? Durch den Schlüssel des Vertrauens. Wenn das nicht da ist, gibt es keine Ehebeziehung. So kommt man rein in die Ehe, durch Vertrauen. Dann schließt man eine Ehe. Also, wie geht das? Ja, man lernt sich kennen, aber die Ehe ist noch nicht da. Aber jetzt fängt man an, sich zu vertrauen. Warum? Weil der Mann vertraut der Frau und die Frau vertraut dem Mann, weil die sehen, ja, das ist ein Mensch, dem kann ich mich anvertrauen, aus dem und dem und dem Grund. Und dann wächst das Vertrauen und dann kommt ein Schritt und dann sagt man Ja zu demjenigen. Und dann muss man auch in diesem Vertrauen bleiben, bis zum Tode. Ja. Leider gibt es Ehen, wo das Vertrauen aufhört oder das Vertrauen missbraucht wird und so weiter. Und dann endet das. Und im Glauben ist es ähnlich. Wir haben eine Beziehung zu einem Menschen namens Jesus Christus, der ist zugleich Gott. Und wir beginnen diese Beziehung, wir vertrauen diesem Jesus Christus, je mehr wir ihn kennenlernen, desto mehr merken wir, der ist vertrauenswürdig. Und dann sagen wir Ja zu ihm. Dieses Ja zu ihm sagen, das ist der entscheidende Glaubensschritt. Die Entscheidung, die nimmt Gott uns nicht ab, die müssen wir tun. Und dann wirkt Gott weiter, er macht uns Jesus Christus groß. Aber wenn ich im Laufe des Lebens mit Jesus Christus dann aufhöre, ihm zu vertrauen. Vielleicht horche ich mehr auf irgendwelche falsche Lehren, ja, die mir das Vertrauen wegnehmen wollen. Vertrauen auf die Bibel oder Vertrauen auf Jesus. Und dann horche ich nicht mehr auf ihn, und dann ziehe ich mich zurück von ihm, dann gehe ich gefährliche Wege. Und dann kann es so weit kommen, dass ich mein Ja rückgängig mache. Dass ich sage, nein, ich wende mich ab von dieser Person. Das wäre schrecklich. Aber grundsätzlich ist die theoretische Möglichkeit ist gegeben. Und deshalb werden wir ja immer wieder aufgerufen in der Bibel, dass wir im Glauben bleiben. Kolosser 1, Vers 23 zum Beispiel, dass wir es gibt viele Stellen, 1. Korinther 15, Vers 2 und so, dass wir im Glauben bleiben. Hebräer 3, die angefangene Zuversicht auch bis zum Ende standhaft festhalten. Ja, das heißt, wir müssen das jetzt selber festhalten. Aber wenn wir festhalten, wenn wir ihm vertrauen, dann wird er vollenden. Dann bringt er uns zum Ziel. Das ist ja das Wunderbare. Wenn ich nur diesem Jesus mich anvertraue, er wird es vollenden, das angefangene Werk, und bis auf den Tag Jesu Christi, er wird es zu Ende führen. Nicht Automatismus, sondern Vertrauensbeziehung. Aber Vertrauen auf eine Person, die das tun wird. Ganz sicher wird sie das tun. Wird mich ans Ende bringen. Das ist eine herrliche Gewissheit für Gläubige. Ja. Ja. Römer 9, Vers 16, es ist also nicht eine Sache des Wollenden noch des Laufenden, sondern des barmherzig seienden Gottes. Und die andere war, was war das eine, Vers 21? Vers 20, wer bist du, Mensch, der du Gott entgegnest? Wird etwa das Geformte zu dem Formenden sagen, warum machst du mich so? Oder hat der Töpfer nicht Vollmacht über den Ton um aus derselben Masse ein Gefäß zur Ehre und ein anderes zur Unehre zu machen? Ja, Zusammenhang. Der Schlüssel ist der Zusammenhang. Hier sind Judenchristen in Rom, hier sind Heidenchristen. Ja. Judenchristen waren stolz, die haben gesagt, wir sind das erwählte Volk und haben nicht verstehen können, wieso jetzt Menschen aus den Heiden zum Glauben kommen dürfen, ohne irgendetwas. Und Paulus sagt, wer bist du, Mensch, dass du Gott Vorschriften machst? Darf Gott tun, was er will? Natürlich darf er tun, was er will. Er ist souverän. Du hast ihm überhaupt nichts vorzuschreiben. Die Juden haben sich berufen auf ihre Abstammung, oder? Wir stammen von Abraham ab. Sie haben sich berufen auf ihre Werke. Wir sind die, die das Gesetz gehalten haben, im Gegensatz zu den Heiden. Die haben das Gesetz überhaupt nicht gehalten. Die haben überhaupt nichts getan. Und jetzt sollten diese Heiden einfach gerettet werden. Und dann sagt Paulus in Römer 9, sagt er, weißt du, Abraham hat zwei Kinder gehabt. Der eine war der Sohn der Verheißung, der Isaak, und der andere war der Ismael. Und das waren beide Kinder Abrahams. Aber dass man Kind Abrahams ist, das genügt nicht. Das genügt nicht. Dem Ismael hat es überhaupt nichts geholfen, ein Sohn Abrahams zu sein. Warum berufst du dich also auf die Abstammung? Du kannst dich nicht auf die Abstammung von Abraham berufen. Und dann haben sie sich auf die Werke berufen. Ja, aber wir waren treu, wir sind treu geblieben, oder? Ach so, auf die Werke wollt ihr euch berufen. Wie war das mit Isaak? Der hat zwei Söhne, Jakob und Esau. Und der Jakob wurde erwählt als Heilslinie, durch ihn sollte das Heil gehen und das Volk Gottes kommen, und der Messias kommen. Und der Esau war auch ein Sohn von Isaak. Und bevor sie Gutes oder Schlechtes getan haben, die hatten noch überhaupt nichts dafür können, hat Gott schon erwählt, Jakob soll es sein und Esau nicht. Also bitte, nach welchen Kriterien geht Gott vor? Nach Werken? Wenn du willst, dass er nach Werken vorgeht? Du berufst dich auf die Werke? Das geht nicht. Jakob habe ich erwählt. Wieso hat er ihn erwählt? Einfach aus Souveränität. Gott darf sich erwählen, wenn er möchte. Ja, und wie ist das mit den Werken? Die waren doch treu geblieben, die Israeliten und so weiter. Und da bringt er das Beispiel vom Pharao. Zuerst das Beispiel von Mose, Vers 15. Er sagt zu Mose, ich werde barmherzig sein, gegen wen immer ich barmherzig sein werde. Und ich werde mich erbarmen, über wen immer ich mich erbarmen werde. Also man könnte ja sagen, Gott ist ungerecht, oder? Den Jakob hat er sich geholt und den Esau hat er liegen gelassen. Jakob hat er geliebt, also was die Heilslinie betrifft, die Erwählung betrifft, oder? Esau hat er zurückgestellt. Hassen heißt übrigens zurückstellen, heißt nicht persönlich, emotionell hassen. Jakob hat er vorgezogen, den Esau hat er zurückgestellt. Aber bitte, es geht nicht um das Heil. Der Jakob musste sich bekehren und Esau hätte sich auch bekehren können. Darum geht es nicht, es geht um die Heilslinie. Ja, aber jetzt weiter, ja, ist es jetzt ungerecht? Das sei ferne, denn er sagt zu Mose, ich werde barmherzig sein, gegen wen ich immer barmherzig sein werde. Und ich werde mich erbarmen, über wen immer ich mich erbarmen werde. Darf Gott barmherzig sein, gegen wen er will? Darf Gott souverän barmherzig sein? Natürlich darf Gott barmherzig sein, gegen wen er will. Frage, gegen wen will er barmherzig sein? Das ist eine andere Frage. Aber zuerst jetzt mal die Frage, darf Gott? Natürlich darf Gott. Er darf sich erbarmen, über wen er will. Gut. Aber ihr Juden, ihr beruft euch immer auf eure Werke. Ja, dann schauen wir mal, zu welchem Anlass hat Gott dieses Wort gesagt? Was war geschehen, als Gott dieses Wort sagte? In 2. Mose, wo ist es, 34? Oder? Was war da geschehen? Die haben sich ein goldenes Kalb gemacht. Haben sie gesagt, ja, die 10 Gebote, wir wollen das alles halten. Und haben sie nichts gehalten. Und dann hat Gott gesagt, so, lass mich, ich werde das Volk jetzt vernichten. Was hat Gott getan? Und was hat Mose getan? Mose hat gebetet. Und dann hat Gott in seiner großen Barmherzigkeit diese Gefäße des Ungehorsams und des Zornes, die er eigentlich vernichten hätte sollen, die hat er in langmütiger Geduld getragen. Diese Israeliten, er war barmherzig ihnen gegenüber. Darf er barmherzig sein? Was wäre gewesen, wenn Gott mit euch Juden nicht barmherzig gewesen wäre? Da wärt ihr gar nicht mehr da. Also warum beruft ihr euch auf eure Werke? Darf Gott nach dem Kriterium von Barmherzigkeit handeln? Darf er das? Oh ja, natürlich, natürlich. Klar, sonst gäbe es uns gar nicht. Aha, okay. Wenn er das darf, bitte, wer bist du, dass du den Heiden sagst, ihr bösen Heiden? Euch gegenüber muss Gott aber zornig sein. Ja, wer waren denn die Gefäße des Zornes? Die Gefäße der Unehre. Da bringt er dieses Bild von Vers 21, vom Töpfer. Oder? Da ist ein Töpfer, der macht einen Ton. Und dann denkt er, ist nicht gelungen. Ein Gefäß, ist nicht gelungen. Wirft das Gefäß weg, macht ein neues. So ist es mit Gott, aber der Ton, den Gott hat, der ist lebendig. Ja? Jetzt ist da ein Ton und er macht ihn und dieser Ton heißt Israel. Und dieses böse Israel will einfach nicht gelingen, oder? Was könnte Gott jetzt machen mit dem Ton? Könnte ihn wegwerfen? Darf er das? Natürlich darf er das. Gott darf die Gefäße, die sich einfach nicht formen lassen wollen, ja, das sind ja lebendige Gefäße, ja, die darf er wegwerfen. Wer bist du, Mensch, dass du Gott entgegnest? Wird etwa das Geformte zu dem Formenden sagen, warum machst du mich so? Hat der Töpfer nicht Vollmacht, über den Ton aus derselben Masse ein Gefäß zur Ehre und ein anderes Gefäß zur Unehre zu machen? Wenn aber Gott, da er seinen Zorn erzeigen und seine Kraft kennen lassen wollte, in viel Geduld die Gefäße des Zorns, die fürs Verderben fertig geworden waren, ertrug, was dann? Bitte, wer waren die Gefäße des Zorns? In dem Zusammenhang. Wer sind die Gefäße des Zorns? Gefäße der Unehre. Die Juden, natürlich. Die Juden sind die Gefäße. Die hat er in viel Geduld getragen. Die waren aber fürs Verderben fertig geworden. Wieso? Wie kam es dazu? Es steht nicht da, er hat sie bestimmt für das Verderben. So steht es nicht da. Sie waren fürs Verderben fertig geworden oder zubereitet. Also, wie kam es dazu, dass sie solche Gefäße wurden? Es gab eine Zubereitung dazu. Und wer war schuldig, dass sie so zubereitet waren? Wer hat dieses gekocht oder geformt? Wer hat dabei getragen? Es war nicht der Gott allein. Es war Gott, der wollte mit ihnen was tun, wollte sie formen. Und sie haben sie nicht formen lassen. Das Gefäß ist nicht gelungen. Hier ist der Punkt, hier ist die Verantwortung des Menschen. Der will sich einfach nicht so formen lassen, will nicht gelingen. Und wenn jetzt hier Gefäße zur Unehre sind, dann darf er die wegtun. Und er darf auf der anderen Seite, darf er sich den anderen zuwenden. Und wenn er dieses tat, Vers 23, damit erkennen lasse den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit, die er im Voraus zu Herrlichkeit bereitete. Gott hat Gefäße, die hat er bereitet für eine herrliche zukünftige, für eine wunderbare zukünftige Herrlichkeit. Und dann sagt er, wer sind das? Auch uns, die er auch rief, nicht nur von den Juden, sondern auch von den Heidenvölkern. Gott hat Menschen gerufen, die haben sich formen lassen. Nicht nur aus den Juden, auch aus den Heiden. Die haben den Messias nicht verworfen. Und wer seid ihr Judenchristen, dass ihr sagt, das darf er nicht machen? Wer bist du eigentlich? Ist Gott jetzt souverän oder nicht? Darf er die Heidenchristen hereinholen ins Heil oder nicht? Das ist das Thema. Jeden darf er hereinholen. Und was macht er? Er entscheidet sich für Barmherzigkeit. Wem ist er barmherzig? Der sich auf Barmherzigkeit beruft, der sagt, Herr, bitte nicht nach meinen Werken, sondern nur nach Barmherzigkeit. Ich nehme den Messias an als meinen Erlöser, der für mich gestorben ist. Ich kann nichts. Darf Gott jetzt den annehmen, auch wenn er ein Heide ist? Das ist die Frage. Und die hat er vorbereitet für Herrlichkeit. Alle die, die sich so rufen lassen, ja, über die er sich dann erbarmt, die hat er vorbereitet für eine herrliche Zukunft. Im Voraus hat er bestimmt, dass diese dem Sohn Gottes ähnlich gemacht werden sollen. Die hat er gerufen, wie er auch in Hosea sagt, ich werde ein Nichtvolk, mein Volk nennen. Bitteschön, ein Nichtvolk, die Heiden, nennt er jetzt mein Volk. Und die Nichtgeliebte nennt er jetzt Geliebte. Bei Hosea waren das natürlich ungläubige Juden, aber hier sind es ungläubige Heiden, die hier sein Nichtvolk waren. Und jetzt sein Volk heißen und nicht Geliebte waren und jetzt Geliebte heißen. Und was ist mit den Juden? Vers 29, es wird geschehen, für die Heiden, es wird geschehen an dem Ort, an dem zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, dort werden sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Ja, und was ist mit den Juden? Vers 27, aber Jesaja ruft aus über Israel, wäre die Zahl der Söhne Israels wie der Sand des Meeres, nur der Überrest wird gerettet werden. Bitte, was hilft es euch, dass ihr Juden seid? Es wird nur der Überrest gerettet werden. Wer ist der Überrest? Der Überrest sind die, die glauben an den Messias, die den Messias nicht verworfen haben. Denn er ist einer, der das Wort rasch zu Ende führt und rasch erledigt in Gerechtigkeit, weil der Herr ein rasch erledigtes Wort auf der Erde tun wird. Und es ist so, wie Jesaja zuvor sagte, wenn der Herr der Heere uns nicht Samen übrig gelassen hätte, wären wir wie Sodom geworden und Gomorra. Also die Juden wären genau gleich, das gleiche Geschick wäre passiert wie Sodom und Gomorra. Also bitte, Gott erbarmt sich über wen er will und Gott verhärtet wen er will. Wen will er denn verhärten? Das ist das Beispiel von Pharao, das zeigt, wen er verhärten will. Wen will Gott erbarmen, will er sich über die, die sich auf Erbarmen berufen, die als Hilflose zu ihm kommen, die zu ihm rufen, die sich ihm zuwenden. Und wen will er verhärten? Was hat er entschieden? Er will die verhärten, die sich verhärtet haben. Und wenn die Pharao heißen, wird der Pharao verhärtet. Und wenn sie Juden heißen, die den Messias ablehnen bis zum Schluss und sich widerstrebend gegen den Messias, darf er die Juden verhärten? Römer 11 wird im Psalm zitiert. Oder? Römer 11, da ist davon die Rede, dass er die Juden verhärtet hat. Darf er das tun? Ja, er darf das tun. Das war in Römer 11, Vers 7. Wonach Israel trachtet, das erreichte es nicht, aber die Erwählung erreichte es. Also das heißt, die in Christus zu Christus gekommen waren und in Christus Erwählte sind, die erreichten das. Die übrigen, was ist mit den anderen Juden? Die übrigen wurden verhärtet. Gott hat die Juden verhärtet. Gott gab ihnen einen Schlafgeist. Warum? Warum hat er das gemacht? Weil sie sich entzogen haben den Messias, weil sie den Messias ans Kreuz gebracht haben, weil sie gesagt haben, nein, und dann ging das Evangelium hinaus zu den Juden noch einmal, nehmt den Messias an, die Apostel haben in ganz Israel verkündigt und Israel hat sich verhärtet. Nein, wir wollen nicht. Und dann hat Gott sie verhärtet. Also darf Gott das tun? Ja, Gott darf denjenigen verhärten, den er will. Und wen will er verhärten? Den, der sich verhärtet. Und über wen will er sich erbarmen? Er darf sich erbarmen über jeden, den er will. Und über wen will er das? Über jeden, der sich ihm zuwendet. Ob es sogar, wenn er ein Heide ist. Also der Zusammenhang hilft uns. Man muss den großen Zusammenhang bewahren. Nicht einen Vers herausreißen und dann irgendwas hineinlesen. Aber zurück zum Timotheusbrief. 1. Timotheus 2, Vers 7. Es war vom Zeugnis die Rede. Jesus hat sich als stellvertretendes Lösegeld für alle gegeben, das Zeugnis zu seinen Zeiten. Das ist die Verkündigung. Ja. Dieses Zeugnis, es ist das, da wird was bezeugt. Und die Verkündigung geschah zu dem bestimmten Zeitpunkt, zu den richtigen Zeiten. Und die richtigen Zeiten sind jetzt. Gott hat diesen Zeitpunkt bestimmt. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und dann starb der Sohn und dann wurde der Sohn verkündigt. Und dieses Zeugnis ist jetzt zu den bestimmten Zeiten da, zu den richtigen Zeiten. Vers 7, zu welchem Zeugnis ich gesetzt wurde. Das heißt, ich habe jetzt einen Dienst bekommen, um dieses Zeugnis auszurichten. Das heißt, die Verkündigung von Jesus Christus. Zu welchem Zeugnis ich gesetzt wurde als Verkünder und Apostel. Ich rede die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, als Lehrer derer, die von den Völkern sind, also als Lehrer der Heiden, in Glauben und Wahrheit. Also Paulus wurde zu diesem Zeugnis gesetzt. Es ist jetzt seine Aufgabe, Christus zu bezeugen. Unsere Aufgabe ist es auch. Timotheus, seine Aufgabe ist es auch. Und allen soll verkündigt werden, nicht nur den Juden, auch den Völkern. Paulus will den Timotheus also Mut machen hier. Der jüdische Messias kam. Und dieser jüdische Messias hat mich erwählt, hat mich gerufen als Apostel über die Grenzen des jüdischen Volkes hinaus. Das hat der jüdische Messias gesagt. Bleibe mutig. Und du bist jetzt in Ephesus, viele Heiden. Bleibe dabei, bezeuge Christus auch außerhalb der Grenzen Israels. In Glauben und Wahrheit, das sind die zwei Elemente, davon haben wir schon gesprochen. Glaube heißt im Vertrauen, das ist das eine Element, Vertrauen und Vertrauen auf Christus. Das andere Element ist die Wahrheit, nichts anderes als die Wahrheit. Also tu deinen Dienst im Vertrauen, ich tue ihn auch im Vertrauen und in der Wahrheit und verkündige nichts anderes als die Wahrheit. In diesem bewegen wir uns, im Glauben, im Vertrauen und in der Wahrheit. In diesem tun wir den Dienst, den Verkündigungsdienst. Das bringt uns jetzt zu dem nächsten Punkt, die Männer sollen beten. Es ist also mein Wille, dass die Männer beten. Es ist mein Wille, ist ein stärkeres Wort als das übliche Wort will. Es ist nach reiflicher Überlegung, ist das mein Ratschluss, mein Wille. Ich will das so. Natürlich will er das so, weil Gott es ihm klar gemacht hat. Dieser Wille ist Wille des Apostels Paulus, ist ja auch der Wille Gottes. Er will, dass die Männer beten. Die Betonung liegt auf Männer, nicht auf Frauen. Und es geht hier um die Versammlungen, geht um das Zusammenkommen. Es geht um das Beten, das gehört wird, das andere hören, wo sie Amen dazu sagen. Wo sollen sie beten? Es ist interessant, die Männer, die sind ja höflich und die sind zurückhaltend und die sind nicht so schnell. Aber er sagt, ich will aber, dass die Männer beten. An jedem Ort. Das heißt, in Troas, Ephesus, Milet und wo das sonst noch war, überall, wo sie zusammenkamen. Wie sollen sie beten? Sie sollen dabei heilige Hände aufheben. Also die Betonung liegt auf heilig, die Hände müssen heilig sein. nicht beschmutzt. Man arbeitet ja mit den Händen und die Männer sind es die, die für den Lebensunterhalt arbeiten. Und da ist oft die Gefahr da, dass man sich die Hände schmutzig macht. Im übertragenen Sinne schmutzig. Dass man Unreines tut, sündliche Dinge tut mit der Hand. Und wenn man jetzt die Hand hochhält, wie das üblich war in damaligen Zeiten beim Beten, dann sollen die Hände sauber sein. Ja. Es geht jetzt nicht so sehr darum, wie hoch man die Hände und wie man die Hände heben soll. Wichtig ist, dass diese Hände rein sind. Die Arme hatte man übrigens im Orient, das ist nicht nur bei den Israeliten so gewesen, das war überhaupt im Orient so, weil da gibt es die übliche Gebetshaltung, auch bei den Heiden. Man hat die Arme seitlich ausgestreckt, etwas angewinkelt und die Handflächen nach oben. Im Hebräischen heißt das Wort Handflächen, also hebt eure Handflächen zu Gott. Also die Handfläche schaut nach oben, um Gott vielleicht zu zeigen, dass sie leer ist oder dass sie sauber ist oder dass sie sauber sind, die Hände. Die Handflächen kommen zu Gott und der füllt unsere Hände. Die Priester heben ihre Hände und dann heißt es, Gott füllt ihre Hände. In, wo steht das? Das Füllen der Hände. Ich habe jetzt die Bibelstelle nicht da. Es gibt ein paar Mal, dass den Priestern die Hände gefüllt werden. Im Alten Testament, ich denke im 3. Buch Mose oder 2. Buch Mose. Mose, als er auch auf dem Berg stand mit Hur, 2. Mose 17, Vers 11, da erhob seine Handflächen zu Gott. Hat gebetet. Bitte? 2. Mose 17, Vers 11 und 12. Auch Salomo, 1. Könige 8, er kniete sich nieder und hob die Handflächen zu Gott, die Handflächen zu Gott ausgebreitet. Auf das Handheben, diese Stelle hier, aber sonst weiß ich nicht, hat jemand eine Stelle im Kopf? Noch vorher zu dieser Stelle vorher, zum Händefüllen, noch habe ich gerade gesehen, 1. Chronik 29, Vers 5, wer nun bereitwillig ist, heute seine Hand für den Herrn zu füllen. Da kommt das mit dem Füllen der Hände vor, das kommt ein paar Mal vor, aber ich... Ich schau gerade nach. Moment. 2. Mose 28, 41. Danke. Und du sollst sie salben und sie weihen und sie heiligen, damit sie mir den Priesterdienst ausüben. Wie heißt Schlachter? Und ihre Hände füllen. Ja, das ist gut. Sie salben und ihre Hände füllen. 29, 9 noch einmal. Und auch 29, 24. 29, 9. Auch du sollst Aaron und seinen Söhnen die Hände füllen. Da ist es also, sie bringen dann etwas da mit den Händen. Oder sie bekommen die Hände gefüllt, um etwas da zu bringen. Nun, wenn wir dem Herrn was da bringen, das sind unsere Opfer natürlich geistliche Opfer, nicht irdische Dinge, aber die Haltung ist noch die gleiche. Dass wir die Hände füllen, um sie dem Herrn um etwas dem Herrn da zu bringen. Hier ein Lobopfer oder was auch immer. Im Neuen Testament weiß ich sonst keine Stelle, wo man vom Händeaufheben als solchen spricht. Das ist ja auch nicht wichtig, wie die Hände sind, ob sie gefaltet werden oder verschränkt werden. Aber das Entscheidende ist natürlich, dass sie reine Hände sind. Ich habe noch eine Datei. Hier über das Händefüllen, ich darf gerade schauen, habe ich das Händeheben, das habe ich mir mal gesammelt. Das ist hier, Moment, Hände aufheben. Ähm, Also die Hände sind es, die arbeiten. Da habe ich eine ganze Reihe Stellen, das ist eh klar. Und dann unschuldige Hände, dass unsere Hände unschuldig sein sollen. 1. Mose 20, Vers 5, in der Lauterkeit meines Herzens und in Unschuld meiner Hände tat ich dieses, sagt ein Heide namens Abimelech. Also auch die Heiden wussten von dieser Sitte, dass die Hände unschuldig sind. 2. Samuel 22, Vers 21, nach der Reinheit meiner Hände erstattete er mir, sagt David im Gebet. Hiob 9, Vers 29, ich soll schuldig sein, wozu mühe ich mich denn umsonst, habe ich mich nicht in Schneewasser gebadet und meine Hände gereinigt mit Lauge, auch hier wieder die reinen Hände, natürlich physisch. Psalm 26, 6, ich wasche meine Hände in Unschuld. Dann ist die Rede von unreinen Händen, zum Beispiel Lukas 24, Vers 7, der Sohn des Menschen wird ausgeliefert in die Hände von sündigen Menschen. In die Hände von sündigen Menschen, das sind die Hände, das Wichtige, oder? Und Lukas erhob seine Hände zum der Herr Jesus hat öfters seine Hände gehoben. Lukas 24, 50, und er hat sie gesegnet. Da hat er nicht gebetet, aber gesegnet. Das wäre dann so wie der Aaron, der Segen Aarons, er legt den Segen Gottes auf die Kinder Israel sozusagen. Und hier die Handauflegung, das wäre die Handauflegung hier eigentlich. Er hebt die Hände, um dann aufzulegen. Nämlich allgemein auf die, beim Segnen legt man ja die Hände auf. Ausgebreitete Hände habe ich noch hier im Alten Testament viele Stellen, im Neuen Testament habe ich jetzt keine Stelle, wo es um die Hände ausbreiten geht. 2. Mose 9, Vers 29, nur als Beispiel, ich werde meine Hände zu Jahwe ausbreiten, der Donner wird dann aufhören, sagt Mose, 2. Mose 9, Vers 29. Aber das ist klar, da gibt es viele Stellen. Dann zum Gebet erhobene Hände, einige Stellen auch im Alten Testament wieder. Psalm 28, Vers 2 zum Beispiel, wenn ich zu dir rufe, wenn ich meine Hände aufhebe zum Sprachort deines Heiligtums, erhebt die Hände auf zum Heiligtum. Oder Psalm 134, Vers 2, erhebt eure Hände im Heiligtum und lobt den Herrn. Dann zum Segnen erhobene Hände, das ist die Stelle, die du gesagt hast, Andreas. Dann Gott selber breitet seine Hände aus. Ich habe den ganzen Tag meine Hände ausgebreitet zu einem widerspenstigen Volk. Dann betet Gott und streckt seine Hände aus, aber vielleicht her, um sie zu sich zu ziehen. Weiß nicht. Dann Psalm 119, Vers 48. Ich will meine Hände aufheben zu deinen Geboten, die ich liebe. Da ist das eine Sehnsucht, die ausgedrückt wird. Die Hände, die hebt man auf zu den Geboten hin, zum Wort Gottes hin. Ja, aber im Neuen Testament finden wir da kaum Stellen, nicht viele Stellen. Gerade die jetzt, die du erwähnt hast. Ist nicht wichtig, die Haltung, ob wir beim Beten die Hände hochheben oder sie seitlich heben oder verschränken oder falten. Das Händefalten war ja ein Ausdruck, das ist irgendwann mal entstanden in der Geschichte, Kirchengeschichte, ich weiß es nicht mehr wann, ich habe das mal notiert, ich habe es hier nicht, bei mir nicht. Wichtig ist aber, dass sie ihm gewidmet sind. Unsere Hände sollen dem Herrn gewidmet sein, Jakobus 4, Vers 8. Jakobus 4, Vers 8, ein neutestamentlicher Vers. Reinigt die Hände, ihr Sünder, reinigt die Hände. Natürlich im übertragenen Sinne, weil mit den Händen hat man Böses getan. Deshalb. Das ist das Entscheidende, also dass sie rein sind. Und dann zurück, 1. Timotheus 2, Vers 8. Die Männer also sollen heilige Hände aufheben oder Handflächen, heilige Handflächen aufheben. Und dann sagt er, ohne Zorn und ohne Zweifel oder Bedenken. Ohne Zorn, das heißt frei vom Ärger gegenüber den Mitgeschwistern oder Mitmenschen überhaupt. Und ohne Bedenken oder Zweifel, das ist in Bezug auf Gott, dass man unwillig ist gegenüber Gott. Ja. Man kann ja unwillige Überlegungen haben gegenüber Gott, dass man irgendwie sich, dass man nicht zufrieden ist mit Gott. Also das Bedenken heißt es im Griechischen. Zweifel können das sein oder auch unwillige Überlegungen. Also nicht nur Zweifel, sondern Unwilligkeit gegenüber Gott kann das bedeuten. Also deshalb ohne Zorn und ohne Bedenken. Sündliches Bedenken. Das sollen die Männer tun. Wenn wir hier den Text uns anschauen, auf der Folie, habe ich mal versucht, diesen Text darzustellen. Es ist also mein Wille, dass die Männer beten, ist der erste Satz. Und dann kommen einige Gedanken, oder? An jedem Ort, Heilige ohne Zorn und ohne Bedenken. Dann führt er den Satz weiter. Ebenso auch, dass die Frauen sich selbst schmücken. Da fehlt das Verb. Zuerst haben wir das Verb, es ist mein Wille. Das ist das Hauptverb, das tragende Verb des Satzes. Und dann führt er den Satz also weiter, ebenso auch, dann müssen wir uns ergänzen, ebenso auch ist es mein Wille, also es ist mein Wille, dass die Männer beten, ebenso auch ist es mein Wille, dass die Frauen sich selbst schmücken. So haben wir zwei Dinge, die er anordnet. Das eine betrifft die Männer, das andere betrifft die Frauen. Es ist nicht so, wie ich schon gelesen habe in manchen Kommentaren, dass als ob er sagen wollte, es ist mein Wille, dass die Männer beten, ebenso sollen auch die Frauen beten und dann sollen sie sich dabei so und so schmücken. Das sagt er nicht. Es ist mein Wille, dass die Männer beten, ebenso auch ist es mein Wille, dass die Frauen sich selbst schmücken. Wie sollen sie sich schmücken? Dass die Männer sich schmücken sollen, steht nicht da, aber das Schmücken ist etwas, was die Frauen sehr stark beschäftigt. Die Männer beschäftigt das nicht so stark, das Schmücken. Ja. Natürlich sollen die Männer den Frauen mit gutem Beispiel vorangehen, dass sie sich auch entsprechend kleiden und nicht irgendwie daherkommen. Ja. Schließlich ist das eine wichtige Versammlung und zu gewissen Anlässen kleidet man sich auch entsprechend. Ja. Der Anlass, zu dem wir uns da kleiden, der Anlass, zu dem wir hier kommen, wird dem zeigen wir eine Wichtigkeit durch unsere Kleidung. Also wenn uns eine Veranstaltung wichtig ist, dann kommen wir entsprechend. Nun am Sportplatz, das ist nicht so wichtig, das Fußballspielen oder sowas. Ja, aber da kleidet man sich anders als im Konzertsaal oder bei der Hochzeit. Und genauso im Geistlichen auch, es gibt Feste, wo wir uns anders kleiden. Und das Zusammenkommen der Heiligen ist ein Fest. Es ist was Wichtiges. Und die Wichtigkeit dieses Zusammenkommens zeigen wir durch unsere Kleidung. Schmücken an sich ist was Gutes. Wir haben im Alten Testament ist oft davon die Rede, dass man sich schmücken soll. Aber es muss in der richtigen Art und Weise geschehen. Nun, was sagt der Apostel hier? Worin besteht der Schmuck? Ich muss hier zu meiner Gliederung zurück. Ach so. Hier. Die Aussage lautet, sie sollen sich schmücken. Worin besteht der Schmuck? Es sagt hier, in schicklichem Gewande. Also das betrifft das Kleid, die Kleidung. Schicklich ist ein schwieriger Ausdruck für uns, weil wir nicht oft nie wissen, was heißt schicklich. Also das Wort im Griechischen heißt Kosmios. Kosmetik kommt davon. Kosmos. Kosmos ist die Ordnung. Gott hat die Himmelsordnung festgelegt. Und das ist auch eine gewisse Anständigkeit, wohlgeordnet. Da ist alles wohlgeordnet. Und die Kleidung soll auch so sein. Sie soll anständig sein und wohlgeordnet. Sittsam. Also wie das beim Gebet der Männer sollen die Hände heilig sein und bei den Frauen soll die Kleidung schicklich sein, wie es sich geziemt, wohlgeordnet, anständig. Das sind so Ausdrücke, die da, im ersten Moment weiß man nichts damit anzufangen. Was heißt anständig? Was ist schicklich? Was ist geziemend? Was ist wohlgeordnet? Was ist sittsam? Das sind so Ausdrücke, mit denen man oft nichts anfangen kann. Erst wenn man die Schrift kennenlernt, dann weiß man, was sich geziemt. Je mehr man die Schrift liest, merkt man, ah, das geziemt sich und das geziemt sich nicht. Der Christ ist also hier aufgerufen, die Schrift zu lesen und so zu denken, wie Gott denkt. Und das braucht Zeit. Es braucht Zeit und der Christ muss hier lernen, in Prinzipien zu denken. Wie ist das Prinzip aus der Schrift? Was ist keusch? Was ist nicht keusch? Muss in der Schrift lesen, ja? Ist es keusch, wenn ich als Frau meine Oberschenkel zeige oder nicht? Dann kann man lesen in der Bibel, dann merkt man, ah nein, das ist unzüchtig. In der Bibel heißt es, von den Schenkeln der Frauen, das ist was Unzüchtiges. Das muss man heute sagen, weil das heute hat sich so eingebürgert, dass die Frauen ihre Oberschenkel zeigen. Ja? Aber das ist was Unzüchtiges, sagt die Bibel. Und ich habe jetzt die Bibelstelle gerade nicht hier, kann es gerade suchen. Oberschenkel, die Schenkel. Ich glaube, in Jeremia war es. Ich denke. Jeremia. Hat es jemand? Jesaja 47, Vers 2. Schlage deinen Schleier zurück, zieh die Schleppe herauf, entblöße die Schenkel und warte durch die Ströme. Da geht es hier um den Zusammenhang, ist ein Gericht hier über die Jungfrau, die Tochter Babel. Da sagt er, bitteschön, dann zeig deine Nacktheit. Ja? Dann zeig deine Nacktheit. Nimm die Mühle, mahle Mehl, schlag deinen Schleier zurück, zieh die Schleppe herauf, entblöße die Schenkel, warte durch die Ströme, aufgedeckt werde deine Blöße, ja, gesehen werde deine Schande, ich werde Rache nehmen und Menschen nicht verschonen. Also das war was Schreckliches, wenn eine Frau ihre Schenkel entblößen musste. Das war eine große Schande, Schmach. So denkt die Bibel. Da muss man sich wieder dran gewöhnen, wie die Bibel denkt über Nacktheit. Und so, das ist ein eigenes Thema. Ja.
Oder eine Schleppe. Oder wenn ich jetzt an Petrus denke, der sich ins Wasser schmeißt und sein Gewand anzieht, weil er nackt war, dann war der ja nicht mit der Nacht. Aber es war schon sozusagen eine Schande, dann das Obergewand auszuziehen.
Ja, also.
Ja, ganz viele Sachen, also wenn wir so anfangen,
die
Schale aufzunehmen, dann kein Problem, oder?
Die Nacktheit war. Die Nacktheit zu zeigen, war nicht in Ordnung und unter ganz gewissen Bedingungen. Es gibt natürlich Arbeitskleidungen, es gibt andere Kleidung. Bei den Fischern am Meer, am See, die waren anders gekleidet, leicht gekleidet und dann, als sie dann aber in die Gesellschaft kamen, beziehungsweise hier jetzt ans Ufer kamen zu Jesus, hat Petrus sich bekleidet, damit er dort angezogen erscheint, ist mit dem Kleid ins Wasser gesprungen. Ja, also das zeigt, dass man hier hat ein gesundes Verständnis von Nacktheit. Man war richtig geprägt innerlich. Aber wenn dieses Schamgefühl zerstört wird durch Erziehung, durch falsche Erziehung, dann haben wir das Problem, wie wir heute haben, dass die Leute ihre Nacktheit zeigen und sich gar nicht mal dabei schämen. Und von daher ist es schon gut, wenn man hier sich neu ausrichtet nach der Schrift. Was ist eigentlich Schamhaftigkeit in der Schrift? Also hier bei den Frauen heißt es jedenfalls, sie sollen, 1. Timotheus 2, Vers 9, sie sollen sich in schicklichem Betragen schmücken. verbunden mit Zurückhaltung. Ah ja, das Wort schickliches Gewand oder schickliches Betragen, das ist das nächste. Einige Übersetzungen haben schickliches Gewand, einige Übersetzungen haben schickliches Betragen. Ist es bei euch auch so? Bei Schlachter heißt es, in ehrbarem Anstand sich schmücken. Also es scheint, dass dieses Wort, das hier verwendet wird, ist zuerst einmal Kleidung, kann aber dann im übertragenen Sinne auch verwendet werden, als einfach Erscheinung oder Betragen oder Haltung. Hier heißt es mit Anstand. Elberfelder hat mit in würdiger Haltung. Ich denke, das wird wahrscheinlich das Beste sein. Ein schickliches Betragen oder eine schickliche Haltung ist gemeint. Zuerst einmal, also hier im übertragenen Sinne also. Und das verbunden mit Zurückhaltung, mit Schamhaftigkeit. Verbunden mit Schamhaftigkeit, das Wort heißt grundsätzlich Zurückhaltung. Also es kommt hier ganz stark auf die Haltung an, die man an den Tag legt, und die drückt sich natürlich auch aus in dem, wie man sich dann, wie man erscheint, wie man, was man anzieht und so weiter. Verbunden mit Zurückhaltung und mit gesundem Sinn. Das Wort heißt, kann Besonnenheit heißen, das nächste Wort. Gesunder Sinn. Schlachter hat mit Zucht. Ist auch gut. Zucht. Elberfelder hat Sittsamkeit. Besser wäre hier also Zucht, Besonnenheit. Gemeint ist ein gesundes Denken mit Züchtigkeit, mit gesundes Denken, das sich in einer zuchtvollen Art und Weise ausdrückt. So froh Sühne heißt gesund im Denken. So heißt gesund sein, heil sein, und Fronein heißt Sinnen, Denken. Also gesund sein im Denken. Und das drückt sich natürlich aus in der Kleidung. So sollen sie sich schmücken. Nicht in Flechtwerk oder Gold oder Perlen oder kostspielige Kleidung. Jetzt sagt er was nicht. Nicht in auffälliger Frisur. Flechtwerk ist hier eine auffällige Frisur. Das war ein besonders auffällig, was man damals nicht machte. Oder man hat die Haare irgendwie hoch und noch höher und recht groß, damit man viel größer erscheint, als man ist. So die Haare, also hat man recht auffällig frisiert. Und dadurch hat man natürlich die Blicke der anderen auf sich gelenkt. Das war das Ziel, warum man sich so frisiert hat. Und das sollte ein Christ jetzt nicht, Christ sollte nicht von diesen Motiven geleitet werden in seinem Äußeren. Frisieren darf man sich. Die Frage ist, wie? Man soll sich sogar frisieren, oder sonst schaut man ungepflegt aus. Also das heißt nicht, dass wir das ganz egal, ganz gleichgültig sein soll, was wir mit unseren Haaren tun. Das wird auch keine Frau, wird da einverstanden sein, dass sie unfrisiert in die Öffentlichkeit tritt. Aber das geht hier darum, dass man hat da alles Mögliche eingeflochten in das Haar. Und das ist halt schön, sehr auf, dass die Aufmerksamkeit auf das Haar gerichtet wird. Auch nicht mit Gold oder Perlen oder kostspieliger Kleidung. Da geht es wieder um das Gleiche. Ja, wohin wird die Aufmerksamkeit gelenkt? Der Mensch ist kostbar. Nicht die Kleidung, nicht auf die Kleidung soll die Aufmerksamkeit gelenkt werden, sondern auf den Menschen an sich. Du bist Gold. Deshalb, wenn du dich voller Gold behängst, dann wird die Aufmerksamkeit von dir weg auf den Schmuck gelenkt. Und das fällt auf. Die anderen tun das nicht. Oder die anderen tun es alle auch und dann wird überhaupt das Äußere so stark betont. Das soll aber nicht sein. Das soll so schlicht sein, dass nicht die Aufmerksamkeit auf den Schmuck, sondern auf das Angesicht gelenkt wird. Auf das Eigentliche. Der Mensch Das, was man nicht bekleidet, oder? Auf das schaut man. Und das, was ist nicht bekleidet? Die Hände sind nicht bekleidet, üblicherweise. Die sollen sauber sein, rein. Und das Gesicht. Dort schaut man hin. Mit den Händen, mit dem Gesicht spricht man. Das sind die Augen. Die Augen soll man sehen, die sollen nicht verdeckt sein mit allen möglichen Farben und so. Sodass man, die sollen zum Ausdruck kommen. Wenn das Auge dann zu stark wieder angestrichen wird rundherum und so weiter, dann kommt das Auge nicht zum Ausdruck. Dann werden diese Feinheiten des Auges, mit denen der Mensch ja spricht, wird verdeckt. Gleichzeitig wird das künstlich hervorgehoben, das Äußere und nicht das Innere. Das Auge ist ja das Fenster der Seele. Und da spricht die Seele heraus. Wenn man das jetzt aber rundherum anstreicht, dann wird die Betonung ist dann auch, damit sie, das Hauptsache, sie kommen irgendwie zur Geltung und sie glänzen irgendwie. Aber das Eigentliche, das Sprechende, das Auge geschieht durch die Feinheiten, durch die Falten und durch was, diese ganz kleinen Millimeter, da spricht das Auge. Aber wenn man das jetzt alles anstreicht, dann kann es ja nicht mehr sprechen. Dann lässt man sie nicht in sich hineinsehen und man betont nur die Äußerlichkeit. Das ist ja heute, was so stark gemacht wird. Abgesehen davon ist es ja nicht schön. Das eigentliche Schöne ist ja das sprechende Auge. Das sind nur einige, ich versuche hier ein bisschen das anzuwenden. Er spricht hier sehr knapp. Er sagt nur, nicht der äußere Schmuck ist das Entscheidende, nicht das Flechtwerk, das Gold oder Perlen oder kostspielige Kleidung. Ja. Auch das sind ja alles, Ausdrücke, die sind relativ. Was ist kostspielig? Ja? Ist 1000 Euro kostspielig oder 50 Euro? Wie viel war das damals kostspielig? Was ist kostspielig? Das hängt davon ab, was zieht man an? Was ziehen die anderen an? Wenn man hervorsticht durch die Kleidung, dann passt es nicht. Wenn das Ganze überbetont wird, ne, Kleidung. Kleidung ist nicht das Entscheidende. Man kommt aber auch nicht in Fetzen und in löchrigen Jeans und wie das spricht ja etwas. Wer sich so kleidet, der will ja damit was ausdrücken. Kleidung drückt aus, was man von sich selbst hält und was man von den anderen hält und was man von Gott hält. Kleidung ist, Kleider sprechen, geben Werte, man gibt Werte, vermittelt Werte durch die Kleidung. Sondern, wie geht es weiter, Vers 10, sondern was Frauen ziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen, durch gute Werke. Also durch gute Werke soll man sich schmücken. Das geziemt sich für Frauen, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Das ziemt sich. Das soll hervorstechen. Das soll man sehen können. Das soll die Aufmerksamkeit erregen, die guten Werke. Ich habe hier einen kleinen Exkurs. Den habe ich hier nur bei mir. Ich lese das kurz vor. In Ordnungsfragen sollen die Männer vorangehen mit gutem Vorbild. Das ist das Erste. Das Zweite, jeder soll so gekleidet sein, dass er den anderen vom Äußeren her keinen Anstoß gibt. Positiv oder negativ? So gekleidet und frisiert. Das heißt, dass man nicht auffällt. Nicht irgendwie auffällt, hervorsticht, die Augen auf sich lenkt. Das Dritte, es ziemt sich in der Gegenwart Gottes schön zu sein. Wir sollen schön sein. Aber eben, wie? Es geziemt sich schön zu sein, man soll geschmückt sein. Zum Beispiel wir Männer schmücken uns üblicherweise mit einer Krawatte oder mit einem Sakko oder ein weißes Hemd oder so, am Sonntagmorgen, weil wir meinen, dass der Sonntagmorgen ist ein wichtiges Zusammenkommen. Wir kommen alle zusammen vor die Gegenwart Gottes und wir möchten das auch dem Ausdruck verleihen, dass uns diese Versammlung wichtig ist. Wir kommen nicht im Sportgewand, Trainingsanzug oder so in die Versammlung. Vierter Satz, meine Kleider sagen aus, wer ich bin, ob ich etwas von mir halte oder nicht. Wenn man sich nur in Lumpen kleidet, dann zeigt man, man ist ein Lump. Oder? Ich verstehe mich so. Ich bin nichts wert. Aber wir haben einen Wert, wir haben einen großen Wert. Wir sind aus der Hand Gottes hervorgekommen. Wollen wir das auch zeigen? Indem wir den Schöpfer ehren mit unserer Kleidung. Der fünfte Satz ist, meine Kleider sagen aus, ob ich meinen Schöpfer ehre. Ich bin ja in seinem Bild geschaffen. Das eine war, was ich von mir halte, war das vierte. Und das fünfte, was ich von meinem Schöpfer halte, dass ich ihn ehre. Ich bin in seinem Bilde geschaffen. Und das will ich wertschätzen, dass er mich gemacht hat. Und ein sechster Satz, durch meine Kleidung zeige ich, dass ich mehr bin als nur Körper. Es gibt ja Leute, die kleiden sich so, als ob sie damit ausdrücken wollten, ich bin mein Körper und mehr nicht. Mein Körper ist alles. Das ist aber nicht so. Nicht die Kleider sind das Entscheidende, sondern das Innere. Der nächste Satz, das ist jetzt der siebte Satz, an der Kleidung kann man feststellen, ob man von einem ordentlichen Charakter ist oder von einem lässigen Charakter. Also das drückt man aus durch die Kleidung. Der achte Satz wäre, die Kleidung ist vor allem eine Verhüllung. Jedenfalls, das ist jedenfalls in der Bibel so. Und wir sollten auch so denken wie die Bibel. Die Kleidung ist als Verhüllung gedacht, nicht als zweite Haut, wie ein Taucheranzug. Kleidung ist eine Verhüllung. Das heißt, es werden gewisse Teile verhüllt. Vor allem jetzt geschlechtsspezifische Teile werden verhüllt, weil dadurch schützt man sich vor Verführung auf diesem Gebiet. Vor allem die Frauen natürlich schützen sich vor den Männern, weil der Mann ja visuell stark, visuell denkt und visuell geleitet wird, was das Geschlechtliche betrifft. Von daher wird also die Frau mehr Acht geben auf Verhüllung als der Mann. Aber auch der Mann soll sich verhüllen in gewissem Sinn. Muss nicht extra gewisse Teile stark betonen durch die Kleidung. Der neunte Satz, gerade an der Kleidung sollte man feststellen können, ob es sich um einen Mann oder um eine Frau handelt. Das wäre noch von Vorteil, dass man feststellen kann, ist es ein Mann oder eine Frau. Mir ging es jetzt so vor ein paar Tagen, ich habe nicht, bei bestem Willen nicht feststellen können, sind das jetzt zwei Männer oder zwei Frauen? Oder ist einer ein Mann und eine Frau? Ich wusste es bei bestem Willen nicht. Bis ich so nahe herangekommen bin, dass sie geredet haben und dann merkte ich, das sind zwei Männer. Vielleicht waren sie homosexuell, ich weiß es nicht. Aber man konnte es wirklich nicht feststellen. Die waren wie Frauen gekleidet. Und die Haare waren auch so wie Frauen. Aber es waren zwei Männer, offensichtlich. Oder eine Frau mit ganz, ganz tiefer Stimme, aber ich kann mir nicht vorstellen, es müssen wohl Männer gewesen sein. Also, dass es sich um einen Mann und eine Frau handelt, das will Gott. Gott hat uns ja so verschieden geschaffen und Gott will, dass man das auch sehen kann, dass wir verschieden sind. Und die Kleidung ist ein Mittel, um das zu erkennen. Also es gab eindeutig Frauenkleider und es gab eindeutig Männerkleider. Wer das nicht glauben will, in 5. Mose 22 steht, dass ein Mann keine Frauenkleider tragen soll. Wenn das so dasteht, dann muss es Frauenkleider gegeben haben, die anders waren als Männerkleider. 5. Mose 22, ich denke, es ist Vers 5. 5. Mose 22, Vers 5. Da heißt es, nicht Mannes Zeug soll auf einer Frau sein und nicht soll ein Mann das Gewand, Tuch einer Frau anziehen. Ein Mann soll nicht das Gewand einer Frau anziehen. Das ist eindeutig. Und Mannes Zeug soll nicht auf einer Frau sein. Mannes Tracht. Das war jetzt ein bisschen ein Exkurs in diese Sache. Das zweite war bei mir, es ziemt sich in Gottes Gegenwart geschmückt zu sein, schön zu sein. Das kommt aus dem Psalmen. Schmücket euch in Pracht.
Der zweite war,
Danke, das war der dritte. Ja. Danke. Der zweite war, jeder soll so gekleidet sein, dass er dem anderen vom Äußerlichen her nicht einen Anstoß gibt. Danke. Wie lange haben wir noch? Wie geht das jetzt zeitmäßig? Gut, dann machen wir jetzt Pause. Bis 7:15 ist das gut oder länger?